Guten Abend. Auch von mir alles Gute, Gottes Segen für das neue Jahr. Gerade mit Markus darüber gesprochen, wie das ist, was wir uns so wünschen für das Jahr und ob das Sinn macht, dass das alles so in Erfüllung geht, was wir uns so wünschen. Wenn wir mal zurückgucken auf die Dinge, die uns im Leben wirklich vorangebracht haben, sind das die Dinge gewesen, die wir uns gewünscht haben, die wir geplant haben? Oder waren das vielleicht ganz andere Sachen? Vielleicht macht ihr auch so einen Jahresrückblick und beschäftigt euch mal mit dem, was im letzten Jahr passiert ist, was gut war, was nicht so gut war, was ihr gelernt habt. Ich finde es ganz gut, sich so ein paar Fragen zu stellen über das letzte Jahr, über das, was ich erlebt habe, wie ich mich verhalten habe, wie ich mich nicht verhalten habe, das, was ich gelernt habe. Und eine Sache, die mich da beschäftigt, ist ein Kollege von mir und mein Umgang mit dem und sein Umgang mit mir. Der ist im letzten Sommer zu mir ins Team gekommen, den habe ich mir nicht ausgesucht, der wurde dahingesetzt, weil er gewisse Sachen konnte, die wir gebraucht haben. Und wir hatten das erste Telefonat und haben gemerkt, wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Und dann waren die ersten 2 Wochen rum und wir haben gemerkt, das funktioniert auch nicht so richtig gut mit uns. Der Typ ist nicht so leicht in Team zu integrieren, ist eigentlich ein Störenfried. Und da ich für das Team verantwortlich bin und dafür verantwortlich bin, dass das da läuft, war das ein Problem. Wir sind dann von Woche zu Woche gegangen mit diversen Krisengesprächen und Dinge, die wir an einem Tag besprochen haben, waren am nächsten Tag schon nicht mehr gültig und so haben wir uns lang gehangelt von Woche zu Woche. Und irgendwann kam der Punkt, da war ich so kurz davor, ihn rauszuschmeißen. Da waren wir ein Gespräch vom Rausschmeißen entfernt. Es ist dann aus unterschiedlichen Gründen nicht dazu gekommen. Er ist da geblieben, wir haben weitergemacht, aber ich war mehr damit, ich hatte mehr damit zu tun, ihn aus allen möglichen Sachen rauszuhalten, als ihm zuzuhören, als mich um ihn zu kümmern, als mit ihm zu reden, als das ernst zu nehmen, was er eigentlich im Team auch Gutes beitragen kann. Und irgendwann hat er mir das mal vorgeworfen, hat gesagt, Markus, du hörst mir gar nicht zu. Kommt das eigentlich an, was ich zu sagen habe? Ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass du das wertschätzt. Und das hat mir zu denken gegeben und ich habe mich dann ein bisschen mit dem Typen auseinandergesetzt. Und es ist was Interessantes passiert. Es hat sich verändert, unser Umgang. Ich habe ihm zugehört, er hat mir auf einmal zugehört. Und wir sind immer noch nicht die besten Freunde der Welt, aber wir können zusammenarbeiten. Und das, was er dem Team mitgeben kann, das kann plötzlich seine Wirkung entfalten. Meine Sorge daran, dass er irgendwas kaputt machen könnte im Team, hat so viel Gutes blockiert, was er eigentlich dem Team noch mitbringen kann. Und das habe ich gar nicht gemerkt. Und das ist meine Lektion so rückblickend auf den Umgang mit dem Typen. Weil da gibt es noch mehr so Typen. Auf jedem Projekt, dem man begegnet, ist mindestens einer von dieser Sorte dabei. Kennt ihr vielleicht auch. Und ich habe es gar nicht so weit kommen lassen, dass er das Gute, was er einbringen konnte, wirklich entfalten konnte, weil ich das blockiert habe. Weil ich mich nicht darauf eingelassen habe. Das Thema heute ist die Jahreslosung und das war so ein kleiner Vers in dem Text, den Steffi vorgelesen hat aus 1. Thessaloniker 5. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Es geht also darum, wie wir mit neuen Dingen, wie wir mit unerwarteten Dingen, wie wir mit neuen Gedanken, anderen Menschen, die uns neu begegnen, wie wir damit umgehen. Es geht darum, wie wir uns den komischen Sachen in unserem Leben nähern. Sachen, die uns vielleicht nicht passen, Typen, die uns nicht passen, Fragestellungen, die uns nicht in den Kram passen. Und das Thema heute ist von Gott herausgefordert und überrascht, weil ich denke, dass das zusammenhängt. Ich denke, das eine hängt vom anderen ab. Ich denke, wenn wir von Gott überrascht werden wollen, müssen wir uns vorher von ihm herausfordern lassen. Im Kern geht es um die Frage, Gottes Wille oder mein Wille. Wenn wir den Vers lesen, prüft aber alles und behaltet das Gute, dann kann man unterschiedlich damit umgehen. Und man kann den unterschiedlich betonen, wenn man den liest, je nachdem, was einem so im Hinterkopf steckt. Entweder man legt so den Wert auf das Prüfen, prüft aber alles. Das muss alles restriktiv und genau geprüft werden, bevor man es umsetzt, bevor man es für gut befindet, um ja nichts falsch zu machen. Oder man betont das alles. dass wir alles an uns heranlassen müssen, dass wir uns mit allem beschäftigen müssen, alles irgendwie mal ausprobieren müssen und vielleicht auch wieder schnell liegen lassen. Und egal, wie ihr euch dem Vers nähert, ich denke, es gibt drei Sachen, die wir lernen können. Das erste ist, vorbehaltlos zu prüfen. Das zweite ist, die richtige Referenz zu nutzen. Und das dritte ist, das Gute wirklich zu behalten. Vorbehaltlos prüfen, die richtige Referenz und das Gute behalten. In Vers 19 schreibt Paulus, lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Es geht also darum, dass wir das, was Gott tun will, nicht irgendwie filtern, bevor wir uns damit beschäftigen. Dass wir also die Prüfung, um die es hier geht, wirklich auf alles anwenden und nicht vorher schon mal anfangen auszusortieren. Es geht ja nicht darum, alles gut zu heißen, was kommt. Es geht auch nicht darum, alles umzusetzen, aber es geht darum, alles an uns heranzulassen und es prüfen zu können. Und ich denke, oft passiert das einfach nicht. Ich denke, bestimmte Dinge wollen wir uns gar nicht erst anschauen. Bei mir war es der Typ. Ich wusste, dass der schwierig ist und ich hatte null Bock, mich mit dem zu beschäftigen. Ich denke, manchmal ist das so, wir haben irgendwas in unserem Leben für gut befunden. Wir haben uns eine Meinung gebildet, wir haben die Meinung auch gehärtet und verfestigt. Und dann ist gar keine Notwendigkeit, irgendwas zu prüfen, was dem entgegensteht. Klassisches Beispiel sind politische Diskussionen. Wenn der einer von dem anderen Lager, was du eigentlich nicht so gut findest, irgendeine Meinung zu irgendwas hat, dann ist das per se schlecht. Weil der trägt ja die andere Farbe. Und das ist auch das, was wir eigentlich jeden Tag in politischen Diskussionen sehen. Und nicht nur im Fernsehen, nicht nur im Bundestag, auch in den Gesprächen, die man so vielleicht an Weihnachten am Kaffeetisch führt oder auf der Straße oder auf der Arbeit. Ich habe meine Meinung, ich habe die gefestigt und dann habe ich eigentlich gar keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ich weiß ja, dass es stimmt. Ich habe mir ja Gedanken gemacht und dann höre ich gar nicht mehr zu und ich rechne gar nicht mehr damit, dass es eine Korrektur geben könnte. Weil warum? Ich habe mir ja Gedanken gemacht. Das zweite ist vielleicht, irgendwas funktioniert richtig gut und wir machen das schon seit Ewigkeiten so. Und dann machen wir das auch weiter und dann stellen wir uns gar nicht die Frage, ob es einen anderen Weg gibt. Da sind zwei Frauen, Mutter und Tochter, in der Küche beschäftigt, an den Feiertagen so einen toten Vogel zuzubereiten, so eine Gans. Und die Tochter ist dabei, den zu zerlegen. Also die nimmt die Flügel ab, die nimmt die schneidet das Brustfleisch raus und verteilt das so auf das Blech und schiebt es in den Ofen, um das zuzubereiten. Und sie fragt die Mutter, sag mal, warum schneiden wir das Ding eigentlich auseinander, bevor wir das in den Ofen schieben? Und sagt die Mutter, weiß ich nicht, das hat mir meine Mutter so beigebracht. Und dann fragen sie die Oma, Oma, sag mal, warum teilen wir den Vogel, bevor wir den in den Ofen schieben? Und dann sagt die Oma, wie, ihr teilt den Vogel, bevor ihr den Ofen schiebt? Das habe ich früher gemacht, weil der Ofen viel zu klein war. Wir übernehmen manchmal Dinge und fragen gar nicht mehr, was die Quelle war und was der ursprüngliche Grund war und beschäftigen uns mehr mit dem, was transportiert wurde über verschiedene Stationen und merken gar nicht, dass es da einen anderen Weg geben könnte. Wir rechnen gar nicht damit, dass es anders sein könnte. Und wir haben verlernt zuzuhören. Wir haben verlernt, wirklich Informationen zu sammeln. Weil wir vorher schon einen Filter anwenden und diese Phase des Prüfens, die hier beschrieben wird, gar nicht mehr zum Tragen kommt. Die Frage ist, wie komfortabel bist du damit, dass du mit dem, was du gerade denkst, komplett falsch liegen könntest? Wie wollen wir uns eigentlich weiterentwickeln, wenn wir gar keine anderen Gedanken an uns heranlassen? Das ist ja so ein bisschen das Problem unserer Zeit, dass alles, was auf Social Media unterwegs ist, einem Algorithmus unterliegt und der wird gefördert durch das, was du likest. Du kriegst also immer wieder das präsentiert, was du gut findest. Und gegenteilige Meinungen kommen gar nicht bei dir an. So entsteht gar keine Diskussion. So entsteht gar keine Weiterentwicklung. Du hörst gar nicht die Gründe dafür, warum jemand anders denkt. Du merkst nur, das ist anders und willst das nicht. Und damit ist auch eine Wirkung verbunden. Wenn wir das ausstrahlen und gar nichts an uns ranlassen, was anders ist, weil wir eine feste Meinung haben und gar nicht zuhören und der andere auch gar nicht den Eindruck hat, dass wir ihm zuhören, dann hat das Einfluss auf die Art, wie sich Menschen in unserer Gegenwart wohlfühlen, wie sie sich willkommen fühlen oder auch nicht. Und wenn wir nicht offen sind für neue Sachen, dann heißt das implizit auch, dass wir es besser wissen als Gott. Wenn er uns das über den Weg laufen lässt und ich will davon nichts wissen, dann beantworte ich vorher schon die Frage, die er mir gar nicht gestellt hat, ob ich das gut finde oder nicht. Und es ist nicht einfach, Dinge wirklich zu prüfen, wenn sie so komplett gegen das laufen, was meine Überzeugung ist. Und deswegen hat dieser Vers schon einiges an Sprengkraft, einiges an explosivem Potenzial. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt, der uns vielleicht davon abhält, Fragen zu stellen, uns mit Dingen zu beschäftigen und die in den Status des Prüfens zu lassen. Und das ist Angst. Angst davor, dass irgendwas passieren könnte, was ich nicht mehr unter Kontrolle habe. Angst davor, dass ich das nicht mehr handeln kann, was passiert, und deswegen beschäftige ich mich damit. Im Prinzip war das das Problem, was ich mit dem Kollegen hatte. Ich hatte Angst davor, dass er mir mein komplettes Team zerlegt und das, was gerade schon nicht so richtig funktioniert, noch schlechter funktioniert. Werner de Boer, alter deutscher Theologe, hat geschrieben zu diesen Versen: Wo immer ein Feuer auflodert, und das bezieht er auf diesen Vers 19 mit dem Heiligen Geist, wo immer ein Feuer auflodert, fürchten wir sofort den unheilvollen, das Haus der Kirche gefährdenden Brand. Darum gehört es zu den typischen der evangelischen Kirchengeschichte, dass neue Bewegungen in ihr nie fröhlich begrüßt, sondern stets erst einmal beargwöhnt und bekämpft worden sind. Das Löschen bedenklichen Feuers erscheint als eine der Hauptaufgaben von Kirchenleitung und Theologie. Paulus mahnt aber gerade umgekehrt: Löscht nicht das Feuer des Heiligen Geistes. An welcher Stelle erwarte ich eigentlich Eingreifen Gottes in meinem Leben? Dass er das, wofür ich bete, und jetzt sind wir wieder bei den Wünschen, was wir für unser Leben haben, dass er das alles richtig macht, in die richtigen Bahnen lenkt? Oder traue ich ihm zu, dass er noch ein bisschen einen anderen Blick hat und mir auch Sachen über den Weg laufen lässt, von denen ich mir vielleicht gar nicht vorstellen kann, dass sie gut sind? Alles das, was das Potenzial hat, uns zu verändern, ist immer auch eine Herausforderung. Das ist zumindest meine Erfahrung. Neue Ideen, Risiken, komische Menschen, unangenehme Dinge, all das passiert außerhalb unserer Komfortzone. Und ich verstehe den Reflex und ich merke das an mir selber, das wegfiltern zu wollen, mich gar nicht damit beschäftigen zu wollen, mich der Herausforderung gar nicht stellen zu wollen. Können wir es vielleicht lernen, in diesem Jahr zuzuhören? Auch wenn wir Angst haben, auch wenn wir der Meinung sind, es läuft ja. Never change your running system. Können wir vielleicht lernen, Fragen zu stellen und Informationen zu sammeln, bevor wir den Filter anwenden? Und uns danach immer noch die Frage zu stellen, wie gut das ist, mit dem wir uns da beschäftigen und ob es wirklich Sinn macht. Aber erstmal diese Phase einzuläuten und Informationen zu sammeln. Der erste Punkt, keinen Filter anwenden, sondern wirklich alles zu prüfen, was uns über den Weg läuft. Das zweite, die richtige Referenz nutzen. Wir entwickeln bei uns in meinem beruflichen Umfeld Software. Das heißt, wir bauen da nicht eine komplette Software, die wir dann irgendwo hinstellen, sondern es wird immer in kleinen Teilen gemacht. Man hat einen Teil, der läuft schon und da kommen noch neue Sachen dazu. Und da muss man sich immer anschauen, das, was schon läuft, und ich setze dann was Neues drauf, funktioniert das noch so, wie es soll, oder habe ich nachträglich was kaputt gemacht? Und dann muss man das prüfen. Und das kann man automatisieren, indem man sich das, was schon läuft, einfach anguckt und eine Referenz erzeugt und sagt, das ist das Ergebnis, was ich erwarte, wenn das und das passiert, und dann läuft eine andere Software drüber und die findet es raus und die hebt die Hand, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Es braucht also eine Referenz, mit der ich was vergleichen kann. Wo ich herausfinden kann, ist wirklich was gut, ist es richtig, ist es so, wie es sein soll oder nicht. Und am Ende geht es auch hier darum, wenn die Rede vom Prüfen ist, wir brauchen eine Referenz, gegen die wir prüfen. Und es ist die Frage, was ist das? Was kann das sein? Jesus gibt die Antwort darauf in Johannes 14, Vers 6. sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Es ist also so, die Wahrheit ist keine Sache, ist keine Liste, sondern es ist eine Person. Die Wahrheit ist nichts, was ich in Kriterien aufschreiben kann und die ich besitzen kann oder auch nicht, sondern die Wahrheit ist eine Person, zu der ich eine Beziehung haben kann oder auch nicht. Die Wahrheit ist kein Wissen, was ich ansammeln kann und kein Konzept, sondern die Wahrheit ist eine Erfahrung, die ich mache, wenn ich eine Beziehung eingehe. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem Wissen, was ich über Gott sammle, was ich über Gott weiß, und dem Kennen von Gott. Weil das eine ist eine Ansammlung von Wissen und das andere ist eine Beziehung, das ist ein Erleben, das ist eine Erfahrung. Und ich denke, die Referenz, um die es hier geht, kommt aus der Beziehung zu Jesus. Dass wir das Vorbild verstehen, dass wir verstehen, was die Grundlage war, warum er Dinge getan hat. Das ganze Ding fängt schon im Alten Testament an. Da gab es zwei Könige, den David und den Saul. Und beide waren Könige, beide waren von Gott eingesetzt. Beide hatten aber ein bisschen anderes Vorgehen, wie sie ihre Herrschaft ausgelebt haben. Beide kannten Gott und wussten, dass er dafür verantwortlich war, dass sie Könige geworden sind. Und dass er dafür verantwortlich war, was so passiert ist unter ihrer Herrschaft. Und doch hatten sie eine unterschiedliche Herangehensweise. Als Saul die Schlacht über die Amalekiter erfolgreich beendet, 1. Samuel 15 ist das beschrieben, soll er die komplett vernichten. Und er bringt aber so ein paar Tiere mit, weil er der Meinung ist, wir wollen noch ein schönes Opfer für Gott bringen. So die besten Tiere der Amalekiter, die haben sie noch mit rüber gerettet, weil das haben sie nicht übers Herz gebracht. Und die haben sich gedacht, die opfern wir Gott so als besondere Gabe. Das war aber nicht das, was Gott wollte. Und Samuel stellt ihn dann zur Rede und sagt in 1. Samuel 15, 22, was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr, über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eins, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Es geht also darum, zuzuhören, zu verstehen, was der Grund ist. Und nicht das bloße Abspulen von Ritualen. Im 17. und 18. Jahrhundert gab es so eine religiöse Denkweise, die nannte sich Deismus. Da ging es darum, oder geht es darum, ist durchaus noch aktuell, dass man der Meinung war, dass man geglaubt hat, es gibt einen Gott und der hat auch die Welt geschaffen, der ist allmächtig, aber dieser Gott greift nicht mehr ein. Die gängige Illustration dazu ist die von einem Uhrmacher, der eine Uhr gebaut hat und er hat die zum Laufen gebracht, hat die so die Zahnräder zusammengefügt und hat die aufgezogen und zum Laufen gebracht und dann hat er die da sich selbst überlassen und laufen lassen. Und das war so diese Vorstellung von dieser Welt. Gott hat diese Welt geschaffen, er hat die Macht dazu und dann hat er Regeln in Kraft gesetzt und anhand dieser Regeln läuft diese Welt. Es gibt Gesetzmäßigkeiten. Es gibt einen Plan und den lässt Gott dann einfach laufen. Und wir Menschen leben in dieser Welt und wir müssen uns nach diesem Plan richten. Wir müssen uns dann eben zurechtfinden in dem, was da ist. Charles Taylor ist ein kanadischer Philosoph und er hat ein Buch geschrieben, ein säkulares Zeitalter, wo es um die religiösen Gedanken unserer Zeit geht. Und er fasst da zusammen seine Erkenntnisse und kommt zu dem Punkt, dass er sagt, die meisten Menschen, die an Gott glauben, sind eigentlich Deisten. Sind also Menschen, die zwar glauben, es gibt einen Gott, die aber auch gleichzeitig nicht damit rechnen, dass der Gott einen tatsächlichen Einfluss auf ihr Leben jetzt und hier hat. Und wenn man das so hört, könnte man denken, ja, das glauben die da draußen. Aber wenn wir unsere Jahreslosung jetzt mal kurz ernst nehmen, dass wir uns alles Gute angucken und das mal kurz prüfen, und dann entscheiden, was wir damit machen, dann können wir uns mal die Frage stellen, wie weit sind wir denn eigentlich davon weg? Es gibt einen Gott und hat der wirklich Einfluss auf mein Leben? Oder die Frage anders gestellt, es existiert ein Gott und wir existieren entweder, um ihm zu dienen und Gottes Wille ist die erste Instanz, oder Gott hat die Welt geschaffen, es gibt Regeln und wir müssen uns in den Regeln zurechtfinden und wir passen uns an und wir versuchen den besten Weg zu uns zu finden und eigentlich hat Gott diese Welt ja für uns geschaffen und am Ende des Tages ist mein Wille schon ausschlaggebend. Und dann stellt sich die Frage, gegen was prüfen wir, je nachdem, wie stark unser Weltbild ausgeprägt ist. Ist alles vorherbestimmt? Gibt es ein festes Set an Regeln und ich muss mich diesen Regeln unterwerfen und daran messe ich dann, was gut und was nicht gut ist? Oder gibt es da eine Variable drin? Gibt es eben ein lebendes Vorbild, mit dem ich kommunizieren kann, dem ich Fragen stellen kann und der vielleicht individuelle Entscheidungen zu dem hat, was gut ist oder was nicht gut ist? Und die Art und Weise, was du glaubst über Gott, hat Einfluss darauf, wie du dein Leben führst. Als Gott diesen Bund geschaffen hat mit den Menschen, und Bund ist so ein altes Wort, ist vielleicht noch am besten in unserer Zeit mit so einer Ehe zu vergleichen. Zwei Menschen gehen eine Vereinbarung ein, sich treu zu sein, sich gegenseitig treu zu sein. Und so ähnlich macht das Gott auch mit seinen Menschen. Sie vereinbaren, sich gegenseitig treu zu sein. Und die Frage ist, ist dieser Bund an Regeln geknüpft? Also muss ich mich jetzt an Regeln halten, damit ich den Bund von meiner Seite einhalte und ein gutes Leben führen kann und Christ bin? Oder greift nicht Gottes Liebe, die mich eigentlich rettet? Tim Keller ist ein amerikanischer Pastor gewesen. Und er stellt genau diese Frage mal in einer Predigt. Ist das also eine an Bedingungen geknüpfte Vereinbarung? Das heißt, ich muss mich an Regeln halten oder greift seine Liebe? Was ist richtig? Und er antwortet, ja. Das ist ein bisschen komisch und er erklärt das dann. Im Alten Testament hat das ganze Ding mit dem Bund schon nicht so richtig funktioniert. Die Menschen konnten sich nicht an das halten, was eigentlich ihre Aufgabe war, um den Bund zu erfüllen, Gott treu zu sein. Und deswegen hat Gott das Opfer eingeführt. Und wenn man das mal liest, 3. und 4. Mose, richtig cool, es gibt für alles Opfer. Ich habe das neulich gelesen, habe mich gefragt, wie oft würde ich da in diesem Zelt der Begegnung stehen und irgendwelche Tiere schlachten müssen, weil das, was ich getan habe, einfach wieder den Tatbestand eines Opfers erfüllt. Aber das war der Weg, um damit klarzukommen. Und dann passiert im Neuen Testament Folgendes. Gott hat dafür gesorgt, dass es einen Menschen gibt, der diesen Bund wirklich komplett erfüllt. Jesus. Der komplett den Teil des Bundes erfüllt, der für die Menschen gedacht ist und der sich dann noch für den Rest opfert. Und was dann passiert ist, dass Jesus die Regeln neu setzt. Weil Jesus den Bund erfüllt hat und weil Jesus von Gott die Macht bekommen hat, zu erklären, wer gerettet ist und wer nicht, verändert sich alles. Alle, die Ja zu ihm sagen, gehören dazu. Als Jesus gestorben ist, hingen so zwei Typen mit ihm am Kreuz, rechts und links. Der eine hat sich lustig gemacht über ihn und der andere hat ihn ernst genommen. Und Jesus sagt zu ihm, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Und ich frage mich, wie das war, als der da aufgetaucht ist. Ich weiß ja nicht, wer am Tor vom Paradies steht, irgend so ein Engel, der dann die Leute checkt, die da reinkommen. Und da taucht dieser Typ auf und er fragt, mein Freund, was bist du denn für eine Denomination gewesen? Bist du katholisch, evangelisch, freikirchlich, Brüdergemeinde, was hast du denn gemacht? Ja, so Deno was, keine Ahnung. Ja, was ist denn dein Glaubensbekenntnis? Glaubensbekenntnis habe ich keins. Wie ist das denn mit der Beichte und so? Beichte kenne ich nicht. Bist du denn getauft? Nee, bin ich nicht. Ja, was machst du denn eigentlich hier? Und dann hat er einfach gesagt, weil der Typ am Kreuz neben mir gesagt hat, ich darf kommen. Das ist alles, was passiert ist. Und das ist alles, was ausreicht, um Menschen zu retten. Der Typ am Kreuz hat gesagt, du darfst kommen. Und wenn das unser Maßstab ist, wenn Jesus das Muster ist, wenn Jesus der Blueprint ist für das, gegen das wir prüfen, dann hat das eine andere Qualität, als wenn es eine Liste von Regeln ist, die wir abspulen und an denen wir messen, was jetzt gut ist oder was nicht gut ist. Wenn Jesus der Maßstab ist, dann schauen wir uns sein Verhalten an. Und was uns da auffällt, ist zum Beispiel, dass Jesus keine Angst davor hatte, mit irgendjemandem sich zu unterhalten. Wenn wir uns mal angucken, wie er seine Jünger zusammengewürfelt hat, was da für Typen dabei waren, dann war das erstmal bunt gemischt und dann waren das Leute, die ich nicht unbedingt in meinem Team hätte haben wollen. Nicht unbedingt vertrauenswürdig. Nicht unbedingt Leute, denen ich geglaubt hätte, dass sie das machen, was ich von ihnen will und dass sie gut mit dem Team zusammenarbeiten. Da waren Leute, die Schiss hatten, da waren Leute, die eine große Schnauze hatten. Und er hat sich mit denen beschäftigt. Und auch seine Gesprächspartner hat er sich nicht irgendwie herausgepickt. Er hat sich mit allen unterhalten. Da waren die gebildeten Leute und da waren die einfachen Leute. Und er hatte auch keine Angst, mit Leuten, die am Rande standen, sich zu unterhalten. Leute, die damals als unrein galten und deswegen außerhalb der Stadt leben mussten. Jeder durfte zu ihm kommen. Und er war auch immer mitten unter den Leuten. Und er hat auch Dinge getan, die unangebracht waren. Eigentlich war sein ganzes Leben unangebracht. Das war ein Skandal, was er gemacht hat. Dass er sich überhaupt mit Leuten beschäftigt hat, die krank waren. Das lesen wir auch, 3. Mose, 4. Mose. Wenn du jemanden angefasst hast, der krank war, warst du selber erstmal draußen für eine Weile. Deswegen hat man die gemieden. Deswegen mussten die rumlaufen und laut vor sich hinschreien, dass sie aussätzig sind. Das hat Jesus alles nicht so interessiert. Der hat sich mit denen beschäftigt. Und er hat die Menschen gesehen. Er hat gesehen, was sie gebraucht haben. Und das Verrückteste ist, er hat die Menschen ja geheilt, nicht unbedingt nur dafür, dass sie ihre Leiden gelindert wurden, sondern Heilung hat in dem Fall auch bedeutet, dass sie wieder Zugang zur Gesellschaft hatten. Wenn du krank warst, warst du kein richtiger Israelit. Wenn du irgendwelche körperlichen Einschränkungen hattest, warst du nicht berechtigt, im Tempel aufzutauchen. Und seine Heilung war deswegen nicht nur eine Linderung, sondern sie hat den Menschen auch ermöglicht, wieder dazuzugehören. Das war sein Thema. Menschen wieder dazuzubringen. Und deswegen sind Fragen, die wir uns stellen können, wenn wir beurteilen wollen, ob was gut oder was schlecht ist, tut das den Menschen gut um uns herum? Bringt das Menschen zu Jesus? Bringt uns das näher zu Jesus? Spielt da Liebe eine Rolle? Jahreslosung für das vergangene Jahr war in 1. Korinther 16. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Und dann die Frage, was sagt eigentlich der Heilige Geist dazu? Reden des Heiligen Geistes ist ein Thema in unserem Text. Und es stellt sich die Frage, warum müssen wir überhaupt prüfen, ob Dinge gut sind und ob sie von Gott kommen? Ich meine, Gott greift ja sowieso ein. Gott führt ja alles. Gott ist ja da. Und wenn wir uns angucken, kurz vor unserem Vers steht die prophetische Rede, die nicht gering geachtet werden soll. Und darum geht es ja am Ende auch. Also prophetische Rede ist kein Weissagen, sondern es ist einfach Kommunikation von Gott in dem Sinne jetzt. Im Alten Testament gibt es Propheten. Und wenn ein Prophet was gesagt hat, dann war das Gesetz. Wenn du dich gegen das Wort des Propheten gestellt hast, dann hast du dich schuldig gemacht und im Zweifelsfall stand der Tod auf sowas. Warum sollen wir das jetzt plötzlich prüfen im Neuen Testament? Weil es im Neuen Testament eben so ist, dass der Heilige Geist nicht mehr nur punktuell gewirkt hat, in dem Augenblick jemandem was gesagt hat, was weiterzugeben war, sondern der Heilige Geist ist permanent bei uns. Das ist das, als Jesus gegangen ist und wir an Pfingsten den Heiligen Geist bekommen haben, dann ist er für alle, die Ja zu ihm gesagt haben, auch verfügbar. Und das Problem ist nur, das, was der Heilige Geist jetzt sagt und das, was wir selber so denken, das ist jetzt ziemlich eng beieinander. Und nicht alles, was wir glauben, was von Gott kommt, ist jetzt auch direkt von Gott eingegeben, sondern manchmal spielt da unser eigenes Denken auch noch eine Rolle. Und außerdem haben die Hörer ja jetzt auch den Heiligen Geist und nicht mehr nur die Propheten. Und deswegen ist die Frage der Prüfung plötzlich auch ganz anders zu bewerkstelligen, weil die Empfänger das auch anders beurteilen können. Und es gibt die Gefahr, dass wir von der anderen Seite vom Pferd fallen, dass es die Leute gibt, die der Meinung sind, sie hätten irgendwas von Gott verstanden und das als Totschlagargument gebrauchen, Gott hat mir ja gesagt, das. Und sich dann aufführen wie so ein alttestamentlicher Prophet und der Meinung sind, das, was sie sagen, ist Gesetz. Deswegen ist Bestätigung notwendig. Deswegen gibt es die Prüfung. Deswegen steht dieser Vers auch hier. Und das war bei den Thessalonichern durchaus ein Thema, dass man das in den Rahmen bringen wollte, was einige Leute an Ideen gebracht haben. Also das Erste, wir sollen vorbehaltlos alles prüfen, keinen Filter anwenden. Das Zweite ist, wir brauchen eine gute Referenz, Jesus und das Vorbild, was er gibt. Und das Dritte, wir sollen das Gute behalten. Als Jesus sein erstes Wunder nicht ganz freiwillig wirkt auf der Hochzeit zu Kanaan und Wasser zu Wein macht, dann ist das neben vielen anderen Dingen, die da mit im Zusammenhang stehen, auch ein Symbol für das Ziel, was er eigentlich hat. Wenn er aus Wasser Wein macht, dann ist das auch das Ziel, was er für die Menschen hatte. Dass er nämlich etwas verändern will, etwas auf ein ganz anderes Level bringen will, als es vorher war. Wasser ist ein gutes Getränk, aber Wein ist um Welten besser an vielen Stellen. Es ist ein viel komplexeres Getränk, viel mehr Aromen. Du kannst mit Wein ein Essen deutlich verbessern. Das kann inspirieren. Und ich denke, Jesus will, dass wir so sind, dass wir wie Wein sind, dass wir was anderes ausstrahlen als nur profanes Wasser. Und er will uns dahin bringen und uns dahin verändern. In unserem Text steht die Grundeinstellung beschrieben, Freude, Dankbarkeit ausstrahlen. Es ist manchmal eine Sache, die gar nicht so rüberkommt unter Christen, Freude und Dankbarkeit. Aber es ist eine Sache, zu der Jesus uns hin verändern will. Und diese Erkenntnisse, um die es geht, um das Gute, was wir sehen sollen, was wir benutzen sollen, was wir behalten sollen, das sind die Dinge, die uns verändern. Das sind die Dinge, die uns genau dahin bringen sollen, dass wir für andere eben Wein oder Salz sind, die ihr Leben verändern können. Jesus will von uns und hat die Vision für uns, dass wenn wir einen Raum betreten, dass sich in dem Raum was verändert. Dass sich was Positives ausstrahlt, wenn wir dabei sind, weil er mit uns dabei ist. Dass andere Menschen eine andere Lebensqualität haben, weil sie mit uns zu tun haben. Das ist seine Vision für uns. Das heißt aber unterm Strich, Gott hat wenig Interesse daran, dass wir ein bequemes Leben führen. Dass es uns gut geht, dass wir all das bekommen, was wir uns wünschen, das interessiert ihn alles nicht so sehr. Er hat Interesse daran, dass wir uns entwickeln. Und was gut ist in dem Sinne, ist eben nicht das, was einfach und schön ist, sondern das, was uns weiterbringt. Und so ist ein gutes Leben nicht unbedingt frei von Krankheit oder finanziellen Sorgen oder Problemen oder Konflikten, sondern manchmal sind das Dinge, die uns verändern, die uns voranbringen. Die Reibung mit den anderen, mit den Problemen, die uns vielleicht an eine Stelle bringen, an der wir lernen, an uns selber zu arbeiten oder uns darauf einzulassen, mehr auf Gottes Wirken zu achten. Wir sollen also den Fokus auf das Gute setzen. Wir sollen uns den Blick nicht von den Negativen verstellen lassen, sondern sehen, was dahinter steht und was das eigentliche Ziel ist. Und ich denke, am Anfang des Jahres ist genau der Zeitpunkt, wo wir uns da Gedanken machen können, uns zu justieren. Was gibt es denn eigentlich an Gutem, was er wirken will? Und was sind vielleicht die Dinge, die uns da im Weg stehen könnten? Wie kommen wir denn dahin, dass wir eine Ausstrahlung haben, die andere Menschen inspiriert? Ich lese nochmal 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Da steht, freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten, dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Hier steht aber, dass er das von uns erwartet, aber gleichzeitig, und das ist das Interessante daran, es ist nicht an uns, das umzusetzen. Sondern wenn wir mit Jesus verbunden sind, und das ist genau wieder dieser Schluss, wenn wir diese Beziehung haben, wenn wir diesen Maßstab haben in Jesus, dann wird sich automatisch in uns was verändern, wenn wir das Gute finden, was damit zusammenhängt. Weil wir in Beziehung zu ihm sind, nicht weil wir uns anstrengen, wird sich was verändern. Drei Dinge. Vorbehaltlos prüfen, nichts durchs Raster fallen lassen, die richtige Referenz haben und das Gute behalten. Und wenn ich auf meinen Mitarbeiter gucke, dann merke ich, wenn ich mich nicht auf den eingelassen hätte, dann wäre einiges auf der Straße geblieben. Und er hat uns wirklich weitergebracht als Team an einigen Stellen. Aber das war erst möglich an dem Punkt, an dem ich das zugelassen habe. Ich hatte Angst, dass er Dinge kaputt macht. Dabei wollte er Dinge ganz machen. Und das Verrückte ist, als ich mich darauf eingelassen habe, hat das auch mich verändert. Meinen Umgang mit Menschen. Ich denke, es gibt jede Menge Überraschungen da draußen, aber die werden wir erst dann heben, wenn wir uns auch darauf einlassen. Gottes Überraschungen hängen immer mit Herausforderungen zusammen. Gunnar Engel, vielleicht kennt ihn einige, ist ein YouTuber, ein Pfarrer aus dem Norden, der war in einer ganz kleinen Gemeinde, mittlerweile ist er in Kiel, der hat ein Buch geschrieben, wo er seine Situation erklärt. Und er war eine Zeit lang Pfarrer und relativ erfolgreich auch, gemessen an dem, was in seiner Gemeinde passiert ist. Und hat dann einen Burnout gehabt. Und das hat er in einem Buch verarbeitet. Und er schreibt, wenn man will, dass Gott einen überrascht, dann muss man die Kontrolle aufgeben. Und deshalb fängt meine Geschichte mit Tränen an. Er hat das erlebt, dass er loslassen musste. Und dass er dann aber auch überrascht wurde. Und dass ganz neue Dinge entstanden sind, die er vorher gar nicht sich vorstellen konnte. Die Frage ist, wie viel Neues hast du in deinem Leben schon entdeckt? Wie viele Überraschungen hat dir Gott schon beschert, wenn du zurückguckst? Und die meisten von uns sind ja schon jahrzehntelang Christ. Kannst du das Gute in den Überraschungen sehen? Wie viel von dem Guten hast du behalten? Für wie viele Anfänge gab es noch kein Ende? Sind wir wirklich entschlossen, Jesus zu folgen? Sind wir wirklich bereit, uns herausfordern zu lassen? Es geht darum, dass wir Menschen erreichen, die heute noch ziemlich weit weg sind. Von uns als Gemeinde, von dem ganzen Thema Christsein. Und ich denke, da will uns Jesus gebrauchen. Und es ist die Frage, ob wir diese Frage ernsthaft stellen können. Gebrauche mich und dann auch damit rechnen, dass Dinge passieren, die wir so nicht vorhergesehen haben. Sind wir bereit, uns zu Wein oder zu Salz machen zu lassen, die wirklich einen Raum verändern, wenn wir da reinkommen, weil Jesus mit uns kommt. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du real bist, dass du durch deinen Heiligen Geist hier jetzt bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Jesus, ich danke dir für dein Beispiel, dass wir dich als Referenz haben und dass wir erkennen können, dass eine Aufreihung von Gesetzen nicht das Ende ist, sondern dass es mit dir erst richtig anfängt. Und dass wir erleben dürfen, wie du die Welt gesehen hast, wie du die Menschen gesehen hast und wie du die Menschen in den Mittelpunkt gestellt hast. Und wir möchten das auch erleben, dass sich Dinge verändern, dass Menschen dich erleben können, dass Menschen dich kennenlernen können, wie du wirklich bist. Und sie erleben können, dass es einen Unterschied macht, ob man mit dir lebt oder nicht. Und dafür müssen wir das aber erst erleben, dass es einen Unterschied macht, mit dir zu leben. Darum bitte ich dich, dass du das in diesem Jahr wahr werden lässt für uns persönlich. Du weißt, wo jeder hier steht, was jeder braucht, was der nächste Schritt ist, was die Herausforderung ist. Und du siehst auch, wo uns das Angst macht, Herausforderungen anzugehen, die du uns in den Weg legst. Aber du gehst mit uns und dafür danke ich dir, Herr. Und wir wollen dir vertrauen. Wir wollen es lernen, dir zu vertrauen, loszulassen, die Kontrolle abzugeben, so wie Gunnar Engel das geschrieben hat. Danke, dass du uns liebst, auch wenn wir es nicht schaffen. Danke, dass du immer wieder neue Versuche mit uns gehst, Herr. Amen.